Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Jetzt darf man noch nicht mal mehr Frauen rein dienstlich angrapschen. Das musste Thomas Gottschalk jedenfalls in den letzten Tagen erleben.
Ja, und man kann sich natürlich auch fragen, warum hat er eigentlich nur Frauen dienstlich angefasst und Männer nicht, wenn es doch alles dienstlich war? Ich fand es auch bemerkenswert, er hat ja gesagt, es wäre nur zweimal passiert in seiner Karriere. Ich meine, allein zu diesem Zeitpunkt seines Interviews, glaube ich, waren schon x-tausend Beispiele, wo er nicht nur ans Knie, sondern auch noch an ganz andere Stellen einer Frau gefasst hat. Dann gab es auch eine Szene, da erinnere ich mich, war auch so eine, ich glaube sogar aus Münster irgendwie eine Wetten-Dass-Sendung. Da wurden jedenfalls auch Ausschnitte gezeigt. Der war eigentlich ständig dabei, irgendwie zu grabbeln, zu grapschen. Dann hat er Männer, die dann eben mit dabei saßen, gefragt, ob er denn da mal an die Frau grapschen dürfe. Also sprich, die Frau gar nicht gefragt. Also aus heutiger Sicht alles sehr, sehr anachronistisch.
Ja, klar, Thema Besitz, ne? Besitz von Frauen. Aber das finde ich ja so spannend. Ich habe das Gefühl, momentan kriechen lauter solche, in Anführungszeichen, alte weiße Männer. Ich habe in den letzten Tagen mir einiges anhören dürfen, weil ich diesen Begriff benutzt habe, aber wir wissen doch inzwischen alle, dass das nur eine bestimmte Gruppierung von Männern beschreibt. Die kriechen gerade alle aus ihren Ecken und sagen alle einmal, was die alles eigentlich doof finden und man darf ja nichts mehr sagen. Und eigentlich spielt es ja nur darauf an, dass sie immer noch alles sagen dürfen, aber ihnen eben inzwischen widersprochen wird und das nervt sie ganz schön.
Es ist ja auch, sag ich mal, gerade für die, die dann ein Buch damit verkaufen wollen, natürlich auch eine super PR-Masche. Ne? Sie wissen, sie erzeugen dadurch Aufregung und das ist dann wieder, ne, Aufmerksamkeit. Und letztendlich, wer ein Buch über 300 Seiten schreibt und dann aber sagt, er dürfe ja nichts sagen, ja, was hat er denn dann in den 300 Seiten stehen?
Und ich denke jetzt auch an den Schauspieler namens Liefers, der jetzt auch ein Interview im Playboy gegeben hat, also sehr renommierte Zeitschrift, wo er dann auch gesagt hat, Männer müssen ja inzwischen viermal nachdenken, bevor sie ein Kompliment machen. Und da denke ich mir auch, boah, das tut mir so im Herzen weh, dass ihr Männer echt drüber nachdenken müsst, was ihr sagt.
Und man ist natürlich als Mann bei so einer Debatte auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich im ersten Moment, ne, fühlen sich, glaube ich, viele da auf den Schlips getreten oder was weiß ich was. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Debatte insgesamt die Männer irritiert, im Sinne von auch verängstigt, weil was darf man denn jetzt noch, was darf man nicht? Ich meine, einige sind so trotzköpfig und sagen einfach, ich mach's weiter. Andere wollen sich verbessern, verändern, wissen aber nicht, ob das genehm ist und was eigentlich überhaupt das Problem ist. Und also da sind, glaube ich, viele, viele Untiefen in dieser Debatte. Und man kann auch, glaube ich, wenn man es sehr, sehr ungeschickt anstellt, auch sehr, sehr schnell einen Shitstorm kassieren. Und also ich kann schon nachvollziehen, aber in der Tat, also Liefers, ich mal abgesehen davon, dass ich ihn auch als Schauspieler nicht sonderlich mag, ist er halt auch jetzt nicht unbedingt für mich so die Instanz, was so Männerbild und Frauenbild angeht. Und dann auch noch im Playboy, ich weiß nicht, wie viel der Playboy zur Emanzipation der Frauen beigetragen hat. Ich würde mal die These aufstellen, eher weniger.
Ja, da gibt's natürlich jetzt auch Streitigkeiten, große Debatten um das Thema. Aber klar, was du sagst, mit das macht Männern vielleicht auch Angst oder verunsichert Männer. Diese Debatte kann ich auch absolut mitgehen, klar, weil es hat ja, das kann man also schönreden, wie man will, aber es geht um eine Art Machtverlust, weil du eine gewisse Macht über Menschen ja auch verlierst, wenn dir widersprochen wird.
Ne? Ja, was heißt Machtverlust? Ich würde das gar nicht Machtverlust nennen, aber es ist, also klar, einige haben Machtverlust, weil sie aber auch diese Macht spüren und auch Macht erleben wollen. Ich glaube, anderen geht es eher so darum, dass sie so eine Unbedarftheit verlieren, dass sie Angst haben, nicht mehr alles so sein zu dürfen, wie sie es vorher waren. Und ich glaube, aus dieser Panik heraus entsteht dann so ein Trotz halt, dass man sagt so, nö, sehe ich gar nicht ein.
Absolut, Trotzreaktionen sehen wir überall, aber Machtverlust ist es trotzdem, weil es natürlich auch viel um den Besitz, um Frauenkörper geht, sowas, ne? Wie ich darf jetzt über diesen Frauenkörper verfügen und das machen ja viele Frauen heutzutage nicht mehr so mit und fühlen sich auch stark genug, das sagen zu können. Also da schwingt halt so einiges mit und ich finde es ganz großartig, dass wir das letzte Mal gesagt haben, die nächste Folge, da geht es um das Thema Frauenbild in Deutschland, weil wir haben ja in Deutschland auch ein Problem mit Männlichkeit und da ist das alles noch gar nicht passiert. Das ist jetzt erst in der letzten Woche auf einmal so aufgeploppt.
Genau, und deshalb passt das eigentlich wie Arsch auf Eimer, dass wir uns heute mit dem Feminismus, mit einer quasi Zustandsbeschreibung des Feminismus auseinandersetzen wollen. Das wird für mich vor allen Dingen auch eine sehr spannende Folge, weil als Mann über Feminismus zu reden, ja, das ist schon gewagt Und auch da kann ich quasi sicherlich diverse Arschbomben in Fettnäpfchen machen. Ich wage mich trotzdem ran.
Und das ist auch gut so, weil Feminismus braucht dringend Männer. Also unbedingt. Und Feminismus ist natürlich ein extrem weites Feld. Das heißt, das können wir da gar nicht alles in einer Folge dann beschreiben. Wir werden uns ein paar Sachen rauspicken, um eben mal so eine Art Ist-Zustand festzustellen. Also welches Frauenbild haben wir eigentlich genau? Wo stehen wir? Auch dafür ist eine Folge eigentlich viel zu kurz. Aber mir ist auch aufgefallen, wenn man danach sucht, dann findet man überraschend wenig. Man sieht immer eigentlich so eine Timeline, was ist in der Frauenbewegung passiert seit 1900. Aber was ist eigentlich heute? Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal in die Themen.
Ach, jetzt sitzen sie da wieder und erregen sich.
Und um jetzt mal einzusteigen, würde ich sagen, wir schauen erstmal ein bisschen in die Statistiken rein, mal ein paar Zahlen. Denn die Frage, die man oft hört, wenn es um Feminismus geht oder Frauenrechte, hört man auch oft von Männern, teilweise aber auch von Frauen. Was wollen die Frauen denn noch alles? Ja, jetzt gab es tatsächlich mehrere aktuelle Umfragen zu dem Thema. 52% der Männer sind der Auffassung, dass da auch schon genug passiert ist, Thema Gleichberechtigung. Und allerdings auch 40% der Frauen. Demgegenüber stehen dann 57% der Männer, die trotzdem noch sehen, dass Frauen Ungleichheit bezüglich Rechtsprechung erfahren. Und 68% der Frauen sind auch der Meinung. Also sieht man schon, das sind ja irgendwie ungleiche Zahlen zu denen, die sagen, es ist schon genug passiert. Ja gut, klar. Viele sagen aber auch, es ist genug passiert, weil sie gar nicht finden, dass Frauen und Männer gleichberechtigt gehören.
Ja, das kommt, also das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, was heißt überhaupt gleich und gerecht und so weiter? Das sind ja auch alles fast philosophische Fragen. Es gibt ja dann auch mal den Verweis darauf, ja Moment mal, aber laut Gesetz ist das doch schon so. Also es steht doch auch im Grundgesetz, ne? Wir sind doch alle gleich und so weiter. Also was wollen denn die Frauen eigentlich? Das ist immer so dieser spannende Aspekt, wo dann auch ganz viele auf Recht und Gesetz hindeuten und sagen, so und jetzt bitte mal nicht mehr diesen ganzen anderen Quatsch, sondern da steht's und jetzt Themenwechsel. Und ich finde ja immer, dass wir eigentlich zwei Ebenen dieser Debatte haben. Zum einen eben tatsächlich Recht und Gesetz und da gibt's ja auch zum Glück in den letzten Jahrzehnten deutliche Verbesserungen. Ich sage nur mal das Thema Vergewaltigung in der Ehe. Da ist ja zum Glück ein Gesetz in Kraft getreten, das das unter Strafe stellt. Das war ja über viele Jahre, viele Jahrzehnte auch nicht so. Oder dass Frauen eben jetzt selbstständig den Beruf ausüben dürfen und entscheiden dürfen, welchen Beruf sie ausüben. Das war ja viele Jahre auch nicht so.
Oder ihr eigenes Bankkonto haben.
Oder ihr eigenes Bankkonto haben, genau. Und ich meine sogar, das war so zu der Zeit, als ich so geboren wurde. Also ich meine, gut, jetzt bin ich zwar auch schon sehr, sehr alt. Aber das ist so seltsam, dass man das so mitkriegt, dass die eigene Mutter dann scheinbar zum damaligen Zeitpunkt das alles noch nicht offiziell durfte, auch wenn wir natürlich ein sehr aufgeklärtes Elternhaus waren und da entsprechend auch progressiv unterwegs waren. Aber es ist schon erstaunlich, dass die Gesellschaft damals noch nicht so war. Aber unabhängig von diesen Gesetzen und von dem Recht finde ich es halt auch immer wieder wichtig, dass wir uns in so einer zweiten Arena bewegen, nämlich in dieser moralischen. Also wir müssen ja auch mal aushandeln, abgesehen von dem, was Recht und Gesetz ist, was wir uns moralisch als Gesellschaft erlauben wollen oder wo wir uns hinentwickeln wollen. Und das ist für mich auch immer so eine Art Vorfeld zum eigentlichen Recht und zum eigentlichen Gesetz. Weil wenn wir diese Debatten nicht führen, dann kommen wir auch nicht zu einer Veränderung in Sachen Recht und Gesetz.
Absolut. Und diese Debatten sind natürlich für den einen oder anderen sehr, sehr nervig. Für mich übrigens auch unheimlich nervig, weil ich immer wieder drüber reden muss, ne? Genötigt werde, darüber zu reden. Ich würde mir ja auch denken, ey Leute, könnt ihr nicht einfach mal jetzt alle gleich behandeln? Aber wird ja nicht gemacht. Und wenn keiner drüber redet, dann ändert sich das auch nicht. Aber das ist halt wie mit allen anderen Dingen, die Gesellschaft auch betreffen, auch Skandale bei Politikern. Da muss gelegentlich schon mal ein Aufschrei her, damit alle einen Schritt nach vorne gehen. Also das gehört dazu. Und deswegen können wir auch nicht alle uns einfach nur beruhigen und jetzt mal durchatmen und die Kirche im Dorf lassen, sondern manchmal muss man auch Sachen in Anführungszeichen ausschlachten. Und das sieht man eben auch daran, dass die Hälfte der Männer glauben, dass Gleichstellung natürlich zu ihren Lebzeiten noch erreicht wird. Und das ist Quatsch, kann ich auch spoilern. Also in Westeuropa sind zwar die Prognosen so ein bisschen besser als für die Welt, also weltweit sagt man, dass das zwischen 130 und über 200 Jahre dauern wird, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Westeuropa sagt man so gut 60, 70 Jahre noch. Ich meine, die Medizin ist immer weiter, aber das, ich glaube jetzt, wir beide werden das dann eventuell nicht mehr erleben, dass wir Gleichstellung tatsächlich erreichen.
Ja, zumal man ja auch wissen muss, das wird ja auch nicht linear fortgesetzt, sondern da kann es ja auch wieder ganz schnell zur Rückabwicklung kommen von gewissen Dingen. Also wenn ich alleine sehe, wie viele reaktionäre Kräfte gerade nach vorne drängen und die Gesellschaft prägen wollen. Das ist jetzt ja quasi ein Angriff auf all diese Fortschritte, die wir haben und auf all das, was wir schon so erreicht haben. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir uns da auch einbringen. Und deshalb sind auch diese Debatten nicht umsonst, auch wenn sie nervig sind und auch wenn man dann mal so sagt, oh, jetzt müssen wir schon wieder drüber reden. Und bestes Beispiel, ne, der Fall Rammstein, wo ja auch viele sagten, ja, aber jetzt ist er doch juristisch, ist doch da nichts gemacht worden, er ist doch quasi freigesprochen worden. Und dann war ja auch schon damals die Debatte so, ja, dass juristisch ist da jetzt nichts passiert. Das heißt aber erstens nicht, dass nicht wirklich auch real was passiert ist, sondern man hat entsprechend einfach den Fall eingestellt, weil man eben nicht weiter nachforschen konnte. Also die Zeugen haben dann plötzlich geschwiegen. Aber unabhängig davon ist das natürlich auch eine Debatte, die abseits der Gerichtssäle auch ja auf den Marktplätzen und in den Salons geführt werden muss. Wie wollen wir mit solchen Fällen umgehen?
Genau, und Rammstein ist ein sehr gutes Thema, denn genau, ganz viele sagen, die haben doch hier damals vor Gericht gewonnen. Nee, es wurde einfach das Verfahren eingestellt, ein ganz großer Unterschied. Und die Rammstein-Anwälte sind damals auch gegen alle vorgegangen, die da im Internet in Anführungszeichen Behauptungen aufgestellt haben, ne, die sie vielleicht nicht beweisen konnten. Und das macht natürlich Frauen auch wieder mundtot. Das ist halt auch immer ein Problem. Und zu der Entwicklung, klar, das ist keine lineare Entwicklung. Wir brauchen die Rückschritte genauso. Einfach nur, damit wir wieder uns besinnen können, dass wir dahin nicht zurück wollen im besten Fall. Also Feminismus ist ja auch in Wellen tatsächlich, die Bewegung. Also es sind immer so ganz große Wellen, die dann, wie zum Beispiel bei den MeToo-Fällen, aufschwappen. Und also ich kann ganz klar sagen, seit der MeToo-Debatte sind wir gesellschaftlich ein ganzes Stück vorangekommen.
Das glaube ich auch. Nur ich habe jetzt neulich auf LinkedIn unter anderem einen Beitrag gepostet, im Zuge auch dieser Thomas Gottschalk und Jan-Josef Liefers-Debatte. Da ging es um einen Fall, den ich mal tatsächlich von einer Chefärztin erzählt bekommen habe. Da ging es wiederum um eine Oberärztin, die war auf einem Kongress. Und auf diesem Kongress hatte sie einen Vortrag. Das ist ja für so Ärzte auch immer so ein Abgleich mit ihrer Scientific Community. Also sprich, das ist schon was Wichtiges, wenn man da auf so einem Kongress sprechen darf oder eben auch entsprechend ein Case vorstellen darf. Und in der ersten Reihe saßen auch zwei Großkopferte dieser Zunft, also dieses Fachbereichs, und die waren entsprechend auch, ne, also sich ihrer Wichtigkeit bewusst, und sie war auch ein bisschen nervös und hat gesagt, ach guck mal, jetzt werde ich sogar gesehen und jetzt sind hier die ganz großen Koryphäen da. Und sie hat dann den Vortrag gehalten und danach kamen die beiden auch auf sie zu und sie dachte schon, ja super, jetzt kommen wir mal in so ein Gespräch, jetzt werden wir mal fachlich. Und dann sagten die, wissen Sie, was wir uns die ganze Zeit schon gefragt haben während Ihres Vortrags? Und jetzt dachte sie, ja, bestimmt irgendeine fachliche Frage. Und dann sagte der andere, wir wollten wissen, wie die Schnalle Ihres Gürtels aufgeht.
Ja. Medizin ist aber auch, muss ich sagen, extrem hierarchisch, auch heute noch geprägt. Ich habe jetzt auch letztens mit einer gesprochen, die meinte, dass sie früher, also die sind inzwischen in ihren 40ern und wie sie in den 20ern, einen Oberarzt, der ihr zu nahe kam, eine Ohrfeige verpasst hat und dann wurde sie hochkant rausgeworfen, wurde dann halt gekündigt. Und ich meinte dann zu ihr, ja, sowas kommt heutzutage leider auch immer noch vor. Und da war sie total schockiert, weil sie auch dachte, hä, wir haben uns doch viel, viel weiter bewegt. Und das ist halt immer diese Auffassung von wegen, das sind doch nur noch Einzelfälle, das passiert doch nicht mehr. Und jetzt kommen ja auch noch diese ganzen Bewegungen hinzu, wie diese Inselbewegung, ne? Also die Frauenhasser im Grunde, Alphas natürlich auch. Aber die hassen immerhin die Frauen nicht, die wollen halt nur devote Frauen, auch schon schwierig genug. Ich habe jetzt auch in Zusammenhang mit dieser Liefers-Sache einige Nachrichten bekommen von Männern, die dann meinten, attraktive Männer dürfen sich daneben benehmen, da sagt ihr nichts, aber bei den Unattraktiven, da sagt ihr was.
Oh Gott.
Ja, ja, und ich denke mir auch, nein, es ist allgemein, es ist einfach eine schlechte Idee, Frauen zu belästigen, egal wie du aussiehst.
Und das muss man halt auch sagen, es war auch schon immer eine schlechte Idee. Also selbst, es gab ja dann einige auch, die mir geschrieben haben und gesagt haben, aber Herr Raschke, wir können das doch jetzt nicht aus der Jetztzeit verurteilen, was früher war. Früher war das halt so üblich und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, aber sowas wie Harvey Weinstein, der hat das auch früher gemacht, aber natürlich können wir das jetzt verurteilen und müssen es sogar verurteilen. Oder beziehungsweise auch gerichtlich nachgehen nehmen, weil es schon damals halt auch ein Fehler war. Und es geht mir auch nicht immer darum, das muss man vielleicht auch allen Männern mal sagen, es geht auch nicht immer darum, jetzt wer weiß wie moralisch überlegen zu sein oder da irgendwie eine Meisterschaft zu entwickeln, wer ist der Moralischste. Das werden wir alle nie schaffen. Also wir haben alle, also ich würde mal behaupten, jeder Mann hat irgendwo mindestens schon mal einen Fehler dieser Art begangen. Teilweise aus Unwissenheit, weil er erzogen wurde so, weil er eben nicht reflektiert hat, weil er noch zu jung war oder was weiß ich. Also es gibt immer Situationen, wo sowas passieren kann. Die Frage ist nur, was lernst du daraus? Und hast du dich reflektiert? Hast du daraus auch für dich eine Entwicklung gezogen? Und das muss zumindest erkennbar sein. Und wenn ich dann höre, dass Thomas Gottschalk nicht mehr in einen Fahrstuhl steigt, weil er Angst hat, dass dann irgendwie danach die Frauen sofort eine MeToo-Debatte lostreten, dann muss man halt auch sagen, also ja, die Gefahr besteht sicherlich in Amerika. Ich kenne auch mittlerweile ganz viele, die so im angelsächsischen Bereich unterwegs sind, die auch sagen, ich gehe nicht mehr mit einer Frau in einen Raum, in einen abgeschlossenen und mache da irgendwie eine Konferenz. Deshalb gibt es dann mittlerweile auch Konferenzräume, die gläsern sind und irgendwo in der Mitte, dass jeder sieht, was zu jeder Zeit passiert ist. Allerdings kann man dann auch wieder sagen, aber es wurde nicht abgehört, was gesagt wurde und so weiter. Also wie gesagt, man kann es ja bis zum Exzess betreiben und hat doch nicht gelöst, das Problem. Aber es gab eben wirklich einige, die haben dann gesagt, ja, aber dann sollen die das doch auf Augenhöhe oder beziehungsweise untereinander regeln. Ja, also Frau und Mann. Und dann habe ich schon gesagt, Leute, das ist schon der erste Denkfehler. Es gibt gewisse Konstruktionen und gewisse Umfelder, in denen schon allein so eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau gar nicht stattfinden kann, weil ein Mann nun mal aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen auch mitunter einfach im Vorteil ist, privilegierter ist und eine Frau dann mitunter sich auch ja vermeintlich unterordnen muss, beziehungsweise da dann auch ja Probleme bekommt, wenn sie versucht, es eben auf Augenhöhe zu machen.
Genau, dazu noch zwei Gedanken, bevor wir vielleicht zum nächsten Thema gehen. Erstens, also da kommt ja immer dieser Vorwurf, ach, wieder eine Frau, die einfach nur die Karriere eines Mannes zerstören will. Ne? Das hängt ja auch immer damit zusammen, so von wegen, jetzt haben wir Männer alle Angst, dass wir angezeigt werden. Statistisch gesehen ist an dem Großteil aller Anzeigen etwas dran. Und ein großer Anteil. Also wir reden jetzt nicht von 51%, sondern wir gehen da eher in 70-80%. Dann kommt ja noch hinzu, dass viele Fälle gar nicht angezeigt werden. Also meistens steckt da eben doch was dann dahinter, wenn eine Frau sagt, das war nicht in Ordnung. Und zweitens muss ich dazu sagen, ach, liebe Männer, ihr fühlt euch da nicht mehr sicher, wenn ihr mit einer Frau allein im Raum seid. Ja, jetzt wisst ihr vielleicht mal, wie das ist.
Mit Feuer spielt man nicht.
Jetzt einmal kurz dazu, dass man ja immer sagt, ja, weil wir in Deutschland sind ja schon super weit und total gleichberechtigt und das sind ja immer die anderen, die von außen kommen, die haben ja ein schlechtes Frauenbild. So weit sind wir in Deutschland gar nicht. Also fangen wir mal ganz leicht an, zum Beispiel mit den Niederlanden, die haben tatsächlich ein Gesetz gegen Catcalling. Da wurde jetzt der erste Mann wegen Catcalling auch verurteilt, weil das schon als Ehrverletzung zum Beispiel gilt. Aber das ist eben ein Strafbestand. Wir in Deutschland, da ist Catcalling nicht strafbar. Und Catcalling kann wirklich übel sein. Das ist halt wirklich Belästigung mitten auf offener Straße. Ne?
Eben, da muss man vielleicht zu sagen, oder muss man einfach auch mal fragen, ist damit schon der Pfiff gemeint, ne, wenn man hinter einer Frau herpfeift? Ist es schon dieses, sie haben aber schöne Augen oder was weiß ich was, ja? Oder ist es wirklich so ein geiferndes, ich sag mal so, wie man es im Klischee nach irgendwelchen Baustellenarbeitern danach sagt, die dann da irgendwie ja, geifern und irgendwelche anderen Dinge hinter dieser Frau herrufen. Auch da, also spätestens der letzte Part ist natürlich dann definitiv Catcalling, aber die Frage ist natürlich mit diesem Pfeifen und so weiter, auch da würde ich wieder behaupten, es kommt aufs Umfeld an.
Ja, also da muss man natürlich jetzt auch wieder sagen, es geht jetzt nicht darum, dass man einer Frau sagt, hey, du bist hübsch und ansonsten passiert nichts. Also Thema viermal nachdenken, bevor man ein Kompliment macht. Sondern in dem Fall, der jetzt verurteilt wurde, das war ein Mann, der halt länger einer Frau hinterhergelaufen ist, sie sogar kurz an den Hüften festgehalten hat. Und sie hat eindeutig gezeigt, sie will das nicht. Und mir ist das übrigens auch schon passiert, dass ich einmal quer durch den Bahnhof von einem Mann verfolgt wurde. Und ich habe ihm dreimal gesagt, ich habe jetzt keinen Bock. Und der wollte unbedingt wissen, wohin ich fahre und dass ich ja so hübsch sei. Also das sind halt Sachen, da würde man gerne zumindest wissen, dass man das Gesetz auf seiner Seite hat. Das heißt ja gar nicht, dass man die Leute dann anzeigen möchte. Aber wenn derjenige auch weiß, das ist nicht okay, was er gerade macht, dann lässt das vielleicht sein.
Ja, wenn die das dann immer so wissen. Ne? Also ich glaube, für viele ist das ja dann auch so, sag ich mal, Teil der Jagd. Oder ne, ich erinnere nur an diese Pick-up-Szene, die ja dann auch quasi trainiert wird, wie solche Frauen dann anzusprechen sind. Also dass man dann auch auf gar keinen Fall ein Nein als Nein akzeptiert, sondern dann erst recht quasi die nächste Stufe zündet. Ich kann mir schon vorstellen, dass das absolut nervig ist und auch beängstigend, keine Frage. Und ich glaube, da haben wir Männer echt einen blinden Fleck.
Ja gut, aber mindestens ein paar Umstehende werden es dann wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Und es geht ganz oft gar nicht darum, dass das jetzt eben im Gesetz ist, sondern dass das eben dann im Bewusstsein der Gesellschaft verankert ist. Und da haben wir Deutschen eben noch sehr, sehr viel zu lernen. Also da kann man zum Beispiel auch über Spanien sprechen. Für Frauen in Spanien ist die Gefahr, innerhalb einer Partnerschaft getötet zu werden von dem Partner, 40% niedriger als in Deutschland. Was meinst du? Liegt das daran, dass die Spanier so friedfertig sind?
Nein, vor allen Dingen, man sagt ja Spaniern ein gewisses Temperament nach. Also eigentlich, so diesem Klischee nach, müssten die ja eigentlich ein sehr viel höheres Risiko haben, was natürlich auch sehr zynisch ist. Aber ich vermute einfach mal, Spanier sind, was so soziale Fragen ja angeht, ja eh in vielen Teilen weiter. Und dass wir in Deutschland, ich meine, wenn man sich alleine, wie gesagt, anguckt, die Meilensteine der Frauen-Emanzipation, die sind ja nun wirklich zum Schämen, ja, was wir da bislang erst erreichen konnten. Ich würde mir wünschen, dass das schon wesentlich mehr ist. Zumal ich halt auch immer wieder denke, Leute, wir können uns als Gesellschaft doch gar nicht erlauben, hier die Hälfte der, oder ihr seid ja sogar ein bisschen mehr, ihr seid ja in der Mehrzahl sogar in Deutschland, euch quasi wie Menschen zweiter Klasse zu behandeln. Wir brauchen jetzt gerade jede Fachkraft, jede Arbeitskraft in Deutschland, Stichwort Demografie. Und wir müssen auch gucken, dass das entsprechend funktioniert, dass diese Leute dann auch alle entsprechend ein gutes Umfeld haben, um sich entsprechend auch dann entwickeln zu können. Also ich bin immer wieder erschrocken, wie sehr dann die Macht des Faktischen auf der einen Seite völlig im Kontrast zu dem steht, was man so vermeintlich aus Gewohnheit oder aus Tradition oder aus einem komischen Rollenbild heraus dann so meint, machen zu können.
Ja gut, mit den Worten von Julian Reichelt, die Medien wollen euch eure Meinung absprechen und persönliche Erlebnisse und wollen sagen, dass ihr auf die Wissenschaft hören sollt.
Ja gut, dass Julian Reichelt kein großer Stichwortgeber in Sachen Emanzipation und Feminismus ist. Ich glaube, das sollte man spätestens seit dem Buch Nah noch wach, ne? Oder wie hieß das? Also, aber er ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel für das System, was wirklich auf Macht aufbaut und was entsprechend auch Frauen dann entsprechend unterdrückt. Also ich bin da mittlerweile sprachlos, wie solche Leute überhaupt noch in dieser Gesellschaft funktionieren können. Aber auch das ist wieder ein Signal, dass wir immer noch nicht weiter sind.
Genau, aber nochmal kurz zu Spanien zurück. Also 40% weniger ist natürlich schon enorm. Hat mir übrigens auch ein Mann online jetzt noch gegengerechnet, ne? Weil ja gar nicht so viele Femizide passieren würden hier in Deutschland. Jeden inzwischen zweiten Tag wird eine Frau umgebracht, weil sie eine Frau ist. Und jeden Tag wird's versucht. Also das kommt ja noch oben drauf. Die Fälle, wo einfach der Mord nicht geglückt ist. Und das sei ja sowieso keine sehr hohe Zahl, meinte dann dieser Mann. Und deswegen haben wir wichtigere Dinge zu tun. Finde ich auch ganz spannend. Vor allem, weil ja die Tendenz steigend ist, ne? Also vor kurzem war es eigentlich noch jeden dritten Tag. Ja, und in Spanien gibt's natürlich da mehrere Gründe für. Erstens, du hast es schon angesprochen, Frauenbewegungen in Spanien viel, viel größer, viel enormer. Zweitens, in Spanien ist tatsächlich der Femizid im Gesetz verankert. Also du kannst da eben auch geschlechtsspezifische Gewalt vor Gericht bringen. Sowas haben wir hier nicht. Wir haben hier kein Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Deutschland. Dadurch natürlich auch wieder ein ganz anderes Bewusstsein in der Gesellschaft, weil es ja nicht ahndbar ist. Ja, also und in Spanien haben mir auch ganz, ganz viele geschrieben in der letzten Woche, dass da auch jeder Fall von Femiziden ganz groß in den Nachrichten kommt. Teilweise wird da auch schon mal eine Schweigeminute vor dem Rathaus angelegt und sowas. Also das ist hier unvorstellbar. Man hört hier immer wieder, dass Ehefrauen in Brand gesetzt werden und sowas. Und das ist dann mehr so eine Randnotiz. Alle sind kurz schockiert, aber es gibt jetzt kein großes Aufbäumen, wie zum Beispiel gerade in der Türkei. Ganz aktuell jetzt, da sind gerade ganz viele Femizidproteste, weil da ein Mann gleich innerhalb von einer halben Stunde zwei 19-Jährige umgebracht hat, also 19-jährige Frauen. Und es hat jetzt auch die konservativen Städte erreicht. Also wie es so häufig ist, hat das an Unis angefangen, dass die Frauen angefangen haben zu sagen, das geht nicht mehr. Aber jetzt auch sagen auch die Konservativen, das ist doch das Allerletzte. Und Erdogan, der das vorher auf Alkohol geschoben hat oder auf Online-Netzwerke, warum Männer da so radikal unterwegs sind, sagt jetzt tatsächlich auch, ja, er möchte jetzt eine Strafverschärfung.
Ja, und man muss dann natürlich auch sagen, dass diese Fälle jetzt unabhängig von Migration stattfinden. Also es ist jetzt nicht so, dass Migranten da besonders sich hervortun. Ich glaube, das sollten wir erst gar nicht hier aufkommen lassen, dieses Gefühl. Aber alleine das, was du gerade sagtest, dass der eine sagte, ja, also das sind ja relativ wenige, ne, jeden zweiten Tag nur. Es geht ja auch noch nicht mal so sehr um diesen einen Fall, der dann tatsächlich in Anführungszeichen leider geglückt ist, sondern es geht ja allein um diese bleierne Angst, die da drumherum stattfindet. Also dieses Konstrukt von eben ja Lebenswirklichkeit, in der diese Frau Angst haben muss, dass sowas passieren kann. Und ich glaube, das ist das, was wieder Männer nicht sich vorstellen können. Also da ist wieder irgendwie so eine gläserne Decke oder eine gläserne Wand, die wir zwar vermeintlich sehen, aber dann irgendwie auch doch wieder nicht. Und ich glaube, das ist das, was die nicht verstehen.
Ja, ja, klar. Und jetzt nicht nur Männer, auch ganz viele Frauen nicht. Und das Problem ist ja auch, dass wir so Täter ja auch immer als Monster zeichnen. Ne? Das sind entweder Monster oder eben die Fremden, wie du schon sagst. Das wird ja vor allem in Deutschland, ne, letztens noch über Massenvergewaltigungen gesprochen. Das wird ja immer nur im Zusammenhang mit Migranten gesehen. Mit den Deutschen, die irgendwie Frauen vergewaltigen, darüber reden wir ja gar nicht so wirklich. Obwohl das ja ein enormes Problem ist. Aber ja, das ist dann leider kein politisches Thema. Ja, und diese Monster-Narrative, dass das ja eben entmenschlichte Menschen sind, die solche Taten begehen und die anderen, die normalen, machen es ja nicht. Das kommt ja gerade auch ins Wanken, zumindest in Frankreich. Frankreich, natürlich auch gerade Frankreich, Feminismus viel weiter vorne als wir. Aber da ist ja gerade dieser Fall von der Gisèle Pelicot, die ja von ihrem Mann über Jahre immer wieder betäubt wurde und der hat dann fremde Männer mit ihr schlafen lassen, auch Videoaufnahmen gemacht, also deswegen ist es auch gut beweisbar, weil er es halt alles aufgenommen hat. Da sind ja jetzt gerade rund 50 Männer werden da verklagt, weil die vergewaltigt haben, während sie bewusstlos war. Und da ist ja auch spannend, dass sie eben keine Opferinszenierung macht, sondern sie ist ja total stark. Sie guckt ja auch jedem Mann da in die Augen im Gerichtssaal und wollte auch explizit eine öffentliche Verhandlung, damit alle einmal ganz genau sehen, wie so ein Prozess abläuft und wie sowas eben passiert. Und das Spannende da ist, dass das ja durch alle Milieus hinweg Täter sind. Ne? Das sind von ganz hohen Tieren bis zu LKW-Fahrern, die da eben sie vergewaltigt haben. Und da bröckelt jetzt gerade eben dieses Monster-Narrativ in Frankreich. Also das haben schon mehrere Autoren da geschrieben, dass das eben einfach normale Menschen sind, die sowas tun.
Also ich finde in der Tat diesen Fall sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich finde auch diese Frau extrem klasse. Deshalb finde ich auch gut, dass immer dann, wenn sie ins Gerichtsgebäude kommt, tatsächlich da Menschen stehen, die ihr applaudieren. Weil das ist echt eine so starke Leistung, die sie da vollbringt. Auch für nachkommende Generationen von Frauen. Denn natürlich ist man jetzt auch geneigt, als Gesellschaft anders darüber zu reden. Und in der Tat, diese Erzählung, dass das alles Psychopathen sind oder so, das ist eben nicht so. Und selbst ihr Mann ist ja auch beschrieben worden eigentlich als total netter Vater und Ehemann und sorgsam und so weiter. Aber er hat halt eben diese andere Seite gehabt. Und alleine sich dessen mal bewusst zu sein oder zumindest mal zu überlegen, ob man vielleicht auch so eine Seite haben könnte, ist ja auch wieder eine Form von Reflexion, die man da für nötig braucht, würde uns ja auch schon mal weiterhelfen. Ja, dass man zumindest in Erwägung zieht, dass sowas, wenn es auch nicht bei einem selbst ist, aber vielleicht bei jemandem anderen dazu führen kann, dass Frauen in eine gewisse Gefahrsituation kommen.
Absolut. Und wir sehen schon, also ich könnte hier noch ganz viele weitere Fälle hervorziehen. Wir haben ja zum Beispiel gerade das mit P. Diddy in den USA auch noch. Ne? Also es ist ja unheimlich spannend, was gerade alles passiert. Und das Gute ist, also wir haben ja eine Entwicklung, habe ich ja eben schon gesagt, was MeToo zum Beispiel angeht. Seitdem sind wir enorm weiter und auch die Justiz ist ein bisschen weiter. Bei MeToo war man sich teilweise noch unsicher, wie man die Anklagen formulieren muss und sowas. Und das weiß man inzwischen, wie man es machen muss, damit es ein bisschen besser läuft. Das heißt, jetzt haben auch da Täter wieder so ein bisschen weniger Luft, also weniger Spielraum. Also es gibt durchaus Hoffnung. Ich bin echt gespannt. Und wir müssen aber noch ganz, ganz viel aufarbeiten, weil jetzt auch die Zukunft nicht wirklich rosig aussieht, was das angeht. Denn jetzt gehen wir auch in den Online-Bereich rein. Ich sage nur, soziale Medien sind ja immer noch total unreguliert. Da kommen wir ja nicht hinterher. Und jetzt gibt es auch noch KI, die inzwischen so gut ist, dass man sagt, es gibt schon Videos, wo du zu 97% nicht sagen kannst, ob das KI ist oder nicht. Ne? Also da gibt es nur noch so einen ganz kleinen Spielraum, der dir zeigt, aha, da ist doch KI im Spiel. Und da ist ja Thema Rachepornos ganz groß. Also, dass man da so Pornoaufnahmen nimmt und dann einfach das Gesicht von irgendwelchen Frauen da drauf kopiert, damit das so aussieht, als hätten die in einem Porno mitgespielt. Da gibt es jetzt gerade in Südkorea riesengroße Aufschreie, weil es da ganze Tätergruppen gibt an Schulen und an Unis, die eben gezielt dann Bilder, Urlaubsbilder zum Beispiel, von Frauen suchen und dann eben in diese Rachepornos reinkopieren.
Das ist ja das, was ich immer gesagt habe, dass wir teilweise, wenn wir Fotos einfach so ganz dumm hochladen und das noch nicht mal uns was Negatives bei denken, wir gar nicht wissen, was in 5 bis 10 Jahren mit diesen Fotos alles möglich ist. Und wenn man sich mal überlegt, was man so vor 5 bis 10 Jahren an Urlaubsfotos oder sonst was ins Netz gestellt hat, das ist ja immer noch alles auffindbar, selbst wenn man es vermeintlich gelöscht hat, das ist jetzt alles eben mit KI entsprechend manipulierbar. Also es ist schon erschreckend. Aber was mir auch auffällt, du hast jetzt ja ganz viele Beispiele genannt, die wirklich überall in der Welt stattfinden, aber so richtig deutschlandweit, da habe ich noch nicht so den Eindruck, dass wir da irgendwie weiter sind. mit dem Thema Feminismus, beziehungsweise ich weiß jetzt, dass es viele Initiativen gibt. Auch Natalia Wörner hat sich jetzt hervorgetan, einmal mehr, und geht gegen Gewalt gegen Frauen vor. Ich erinnere mich auch, dass Sebastian Tigges und Marie Nasemann, die beide ja einen Podcast auch haben, Family Feelings, die haben jetzt auch sich offen eingesetzt dafür, dass Frauen, wenn sie denn auch eine Abtreibung hatten, entsprechend Mutterschutz kriegen sollen, beziehungsweise danach auch erstmal regenerieren sollen und heilen sollen und nicht sofort, ne, nächsten Tag wieder arbeiten gehen sollen. Also so ein bisschen tut sich was, aber so richtig die große Welle in Deutschland habe ich noch nicht so erlebt. Es sei denn, ich sehe das falsch.
Nee, das ist in der Tat so. Das Thema ist bei uns halt immer noch mit einem Augenverdrehen verbunden. Also wenn ich jetzt Feminismus in einem Raum sage, dann gibt es mindestens 3 Männer und dann vielleicht auch 1,5 Frauen, die denken, oh Gott, nicht das Thema. Also das ist leider so. Wir haben ja auch leider keine so richtig tollen Vorbilder gerade, was die Frauenbewegung angeht. Das bewegt sich alles bei uns extrem Richtung weißen Feminismus in Deutschland, also wo es echt um eine privilegierte Form von Feminismus geht. Da gibt es ein paar, die man davon ausnehmen muss, wie zum Beispiel Gilda Sahebi, finde ich ja, das rede ich ja dauernd drüber, die finde ich ganz, ganz großartig, die ja auch vor allem für die Frauen im Iran einen ganz tollen Blick hat, aber allgemein eben auch sehr aufgeklärt unterwegs ist. Also die muss ich da auf jeden Fall rausnehmen, aber es gibt eben so 1-2 Leute, wo man sich denkt, oh, um Gottes Willen.
Und da sprechen wir jetzt drüber in der nächsten Kategorie.
Ohne Rauch kein Feuer.
Wenn wir über Feminismus und den aktuellen Zustand reden, dann können wir natürlich nicht umhin kommen, auch mal über Influencerinnen zu reden, die ja irgendwie scheinbar doch das Bild prägen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und wir nennen jetzt auch gleich mal ein paar Namen, ich finde das, also aus Männersicht gesehen, und das soll jetzt auch vermessen sicherlich zu sagen, aber ich finde es eine Katastrophe, was da vermeintlich verkauft wird als Feminismus. Denn das ist in meinen Augen, du nennst es ja auch mal so schön weißen Feminismus. Ich persönlich würde sogar sagen, das ist Scheckbuch-Feminismus. Also da wird dann irgendwie was Feministisches gesagt, aber gleichzeitig irgendwie noch ein Deal mit verbunden, und das ist irgendwie, also tut der Sache nicht gut.
Ja, da müssen wir jetzt wieder differenzieren. Mit weißem Feminismus meine ich ja ein bisschen was anderes, ne? Also damit meine ich ja eben Feminismus für eine privilegierte Frauenbubble hier in Deutschland, der da gemacht wird. Worüber du jetzt redest, ist ich nenne es immer Show-Feminismus. Und ich glaube, Gilda Sahebi hat es mal Glamour-Feminismus genannt. Emma Watson hat mal so einen tollen Satz gebracht: Mit Feminismus ist kein Stock, mit dem man auf andere Frauen schlägt. Und deswegen habe ich auch lange drüber nachgedacht, sollen wir das jetzt so explizit hier benennen, aber es ist eben so, dass ganz viel Geld einfach nur dadurch gerade generiert wird, dass dieses Thema vielleicht doch in der ein oder anderen Bubble ganz hip ist. Ne? Female Empowerment kennen wir auch im Marketing ganz groß. Wir machen jetzt alles pink. Ich könnte ja immer kotzen, gerade zum Weltfrauentag, wenn dann auf einmal 30% Rabatt auf pinke Akkubohrer angeboten wird.
Ja, das Schöne ist ja, Gilda Sahebi hatte diesen Glamour-Feminismus, glaube ich, oder diesen Begriff auch angewandt bezüglich einer Veranstaltung, die sich Frauen 100 nennt. Das ist eine Zusammenkunft einmal im Jahr. Ich glaube, es sind dann auch tatsächlich 100 Frauen, die dann da hinkommen. Meistens findet das auf der Terrasse des Rocco Forte in Berlin statt. Und das ist dann für mich aber auch, also wenn ich das mir so angucke, eher so ein Ausführen von Mode, beziehungsweise alle prosten sich mit Prosecco zu. Und dann laden sie sich mal eine ein, die ein bisschen kritischer über Feminismus redet, aber dann ist auch gut wieder, weil dann geht's in den Abend und dann kriegt auch jeder noch ein Goodiebag und dann war es das. Und dann treten da so Leute auch auf, wie Doro Bär von der CSU, die dann sich da auch mal schön ablichten lässt, Frau Klöckner. Aber ich würde auch erwarten, dass da so Leute auftauchen wie Diana zu Löwen oder eben Luisa Dellert oder eben auch Tijen Onaran.
Genau, und gerade Doro Bär ist gegen Abtreibungen zum Beispiel. Also die will ja noch nicht mal, dass ich Recht auf Verfügung über meinen eigenen Körper habe. Deswegen finde ich das auch immer höchst bedenklich, weil da dann teilweise einfach nur große Namen reingezogen werden.
Ja, und ich finde es halt sehr, sehr kritisch, dass solche Influencerinnen dann auch, jetzt mal abgesehen von den politischen, ich habe ja auch hier gerade die genannt, die man tatsächlich so als klassische Influencer kennt, die auch über, oder Influencerinnen, die dann auch über dieses Thema überhaupt erst Reichweite bekommen haben, dass die dann aber auch irgendwie in meinen Augen eigentlich einen sehr, sehr schlechtes Beispiel für den Zustand des Feminismus in Deutschland sind. Weil wenn ich zum Beispiel an Tijin Onaran denke, die dann eigentlich sich nur noch über ihren Lippenstift irgendwann identifiziert hat und gesagt hat, nur weil ich irgendwie Lippenstift trage, schrumpft mein Hirn nicht oder irgendwie sowas. Da habe ich so gedacht, ja, aber in dem Moment, wo du dich wieder auf die Äußerlichkeiten beziehst und sie versuchst, ad absurdum zu führen, bist du ja wieder bei den Äußerlichkeiten. Und ich würde mich, also ich kann mich auch total irren, aber wenn ich von einem Mann, der so auftritt, so übertrieben in Sachen Maskulinismus oder sowas vertreten fühlen müsste, also ich hätte ein Störgefühl dabei.
Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit den Männern, die dir erzählen, du musst dir einen Montblanc-Füller kaufen und dann bist du erfolgreich.
Oder die sagen, du musst jeden Tag in die Muckibude gehen und dann schrumpft trotzdem dein Hirn nicht, sondern du bist einfach fit oder was weiß ich. Ja,
ja, und alles ist Mindset, ne? Und, ja, genau. Ja. Nein, und bei genau, sehe ich halt auch total kritisch, auch dass daraus ja dann auch noch so ein Lippenstift kreiert wurde. Und dann haben sich alle diesen Lippenstift gekauft, weil genau, wenn ich den trage, ich darf den tragen, ich habe ein Recht auf diesen Lippenstift. Und das sind ja auch diese Fraktionen bunte Blazer, sage ich immer. Also um Gottes Willen, zieht euch an, was ihr wollt. Da bin ich auch Freund von, dass jeder tragen darf, was er will. Aber das ist inzwischen auch wie eine eigene Uniform, also dass man sich daran gegenseitig erkennt, weil man darf ja dann auch laut sein, also von außen laut sein mit seinen Klamotten, die man da hat, weil das ist doch vollkommen in Ordnung. Und da habe ich jetzt letztens von einer guten Freundin was sehr Schlaues gehört. Die hat dann auch gesagt, diese Frauen sind aber meistens nur optisch laut. Was ist denn mit den ganzen anderen Inhalten?
Das ist es. Also ich glaube, das ganze Business von Influencerin ist natürlich auch ein zutiefst optisches, weil es meistens um optische Medien geht. Und wenn ich an Luisa Della denke, die ja dann auch ihre Körperlichkeit da immer sehr in den Mittelpunkt rückt und dann mal total skinny dann sagt, jede Kurve ist gut und so weiter. Also ja, das kann man so machen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht für einige nötig oder bestärkend, dass sie sagen, ach guck mal, wenn die sich da quasi vor eine Kameralinse setzt, halb nackt und sagt hier, mein Körper ist schön, dann, aber wie gesagt, mir fehlt da immer so ein bisschen so der letzte Punkt, wo ich so sage, ja, genau das kann Feminismus in Deutschland befördern, dass jemand sich da hinsetzt, auch mal heult vor die Kamera, ja, und sagt, mir geht's heute nicht gut. Das ist für mich zu viel Show, das ist nicht authentisch. Wie du sagst, es soll jeder sich bewegen und anziehen, was er will und wie er es will. Aber dieses Demonstrative zur Schau stellen und dann im nächsten Slide noch sagen, ach übrigens, ich habe eine Werbepartnerschaft mit und hier bin ich eingeladen auf und das ist mein neues Investment. Boah, schwierig.
Ja, das ist halt immer eine Vermischung von vermeintlich Feminismus, weil ich mich halt so verwundbar zeige auch und alles und eigentlich doch, naja, einfach seine Lebensgeschichte präsentieren. Das hat dann vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, dass ich andere Frauen nach vorne bringe. Gut, ich meine, Luisa Dellert hat, glaube ich, sehr viele Fans, weil sie ihre Zellulite zeigt oder was. Und von wegen, so sehen Frauen auch aus. Ist ja auch ein Riesenproblem, ne? Thema KI, wie Frauen da auch aussehen oder hier Filter bei Social Media und sowas. Muss es vielleicht auch irgendwie Frauen geben, die dafür kämpfen. Aber der Feminismus in Deutschland führt sich selbst teilweise ad absurdum und tut mir damit tief weh, wenn ich von Kunden höre, die wir betreuen, also unter anderem ja auch Krankenhäuser, dass denen empfohlen wird, also irgendjemand, der sich als Feministin bezeichnet hat, hat die dann beraten, dass die doch einen Periodenplan für ihre Mitarbeiterinnen einführen sollen. Also das ist ja auch gerade irgendwie in mehreren Unternehmen Thema, dass denen das vorgeschlagen wird von irgendwelchen Beraterinnen, wo ich mir denke, um Gottes Willen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die ganzen Frauen jetzt wollen, dass ihre Chefs genau über ihre Periode Bescheid wissen oder dass das in irgendeinem System erfasst wird. Wenn ich natürlich jedes Mal enorme Regelschmerzen habe, dann muss die Möglichkeit bestehen, dass ich mit meinem Chef darüber spreche und dann vielleicht eine Art Homeoffice-Lösung oder was weiß ich für. Oder da gibt es ja ganz viele Sachen, über die man dann sprechen können muss. Aber das kann ich individuell tun. Ich komme da echt nicht drauf klar, dass da dann wahrscheinlich ein pinker Kalender irgendwo hängt, wo dann alle einmal draufschauen. Was ich ja viel, viel wichtiger finde, wenn wir über Frauenrechte sprechen, dass wir nicht ständig alle Frauen pauschalisieren, weil ich zum Beispiel bin eine weiße Frau, habe dadurch halt trotzdem sehr viele Privilegien. Aber man muss doch auch mal gerade beim Thema Sexismus drauf gucken, dass einige Frauen häufiger sexistisch angegangen werden als andere Frauen. Zum Beispiel asiatische Frauen, ne? Die werden viel schneller sexualisiert, weil ganz viele noch diese Klischees im Kopf haben, dann Rassismus und Sexismus eben vermischen. Südostasiatische Frauen eine hypersexuelle, devote Art dann unterstellen. Und das geht halt bis in die Gerichte, wo dann eben zum Beispiel bei Femiziden von südostasiatischen Frauen Rassismus selten eine Rolle spielt. Obwohl man bei gewissen Tätern sogar dann Nischenpornos findet aus dem Bereich. Und deswegen kann weißer Feminismus eben auch wieder eine Gefahr sein, weil wir dann eben einige Dinge einfach ausklammern.
Ja, und jetzt ist die große Frage, was lernen wir daraus? Was können wir tun? Können wir überhaupt was tun? Also wir Männer vor allem, ich glaube schon, dass wir einen Anteil daran haben und dass für mich ja auch Feminismus auch immer eine Frage ist, muss ich als Mann eigentlich auch feministisch sein und feministisch denken? Für mich ist ja, das habe ich ja durch dich auch gelernt, Feminismus ist ja für mich auch immer eine Form von wirklich Gleichberechtigung. Und deshalb ist es natürlich auch ein Punkt, den ich mit mir auch erstmal ausmachen muss, ne? Nach dem Motto, was bin ich denn als Mann? Und das ist ja dann auch quasi das Gleiche, was dann Frauen sind und so weiter. Also das ist schon sicherlich eine Reise, auf die wir uns alle begeben müssen. Aber wie kriegen wir es denn konkret hin?
Ja, also es muss sich jetzt nicht jeder Mann auf einmal als Feminist bezeichnen. Oder ich sagte, es gibt ganz viele, die aus Versehen Feministen sind. Das ist halt auch schon viel wert. Ja, und es sind natürlich ganz oft Männer. Femizide explizit ganz oft durch den männlichen Partner durchgeführt. Gewaltverbrechen, 90% der Täter sind Männer, über 90%. Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Männer mit ins Boot holt. Und das heißt jetzt nicht, dass alle Männer das zu ihrem Thema machen müssen, aber mindestens, dass sie zuhören, dass sie vor allem die Perspektive wechseln und nicht nur, ich habe das noch nie erlebt oder sowas oder mir hat eine Frau erzählt, Feminismus ist blöd und deswegen wird er wohl blöd sein. Wir haben ja vom Rassismus gelernt, dass es da auch schon nicht funktioniert, wenn wir so reden. Ja, also das ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und dann bringen ja alle immer dieses Beispiel mit, ja, dann, das, wenn du jetzt eine Tochter hättest, hast du eine Tochter, willst du, dass sie in dieser Welt lebt? Und ich denke mal, warum muss das eigentlich immer so sein? Wenn du ein Mensch bist, möchtest du als Mensch von sowas betroffen sein? Kann man ja auch mal fragen. Weil ich zum Beispiel, ich habe keine Tochter, aber ich möchte ja trotzdem, dass die Welt sich verbessert. Und ich möchte das am liebsten jetzt schon für mich. Das ist ja auch rein egoistisch, ne? Also Frauen neigen ja immer dazu zu sagen, wir machen das doch für unsere Kinder, damit die in einer besseren Welt leben. Nein, ey, wir wollen doch jetzt schon in einer guten Welt leben. Ja, werden wir vielleicht nicht mehr erleben, aber wir werden vielleicht die Fortschritte schon erleben. Und das ist einfach was, wo ich mir auch von Frauen wünschen würde, dass sie viel, viel lauter werden in der Hinsicht. Und ja, natürlich muss man auch sich von den Medien wünschen, dass sie viele Sachen mal anders darstellen. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, Täter nicht mehr als Monster bezeichnen, das sind einfach normale Menschen. Aber eben auch die Frauen nicht immer so als devote Opfer darstellen, weil das sind auch, wir sagen ja immer, starke Frauen. Ich mag das Wort nicht, aber es sind auch schon mal starke Frauen, die dem zum Opfer fallen. Und es fängt halt auch schon an dabei, dass zum Beispiel in Darstellung von Drogenkartellen in Fernsehserien, da sind ja die Frauen eigentlich immer, haben irgendwelche Statistenrollen oder sowas und die Männer machen halt das Geschäft und das ist ja auch überhaupt nicht die Realität. Da gibt es ja total viele oberste Geldwäscherinnen und sowas. Also Frauen können auch genauso gewalttätig sein, sonst hätten sie in dem Business auch gar keine Chance und das muss man ja auch sagen. Vielleicht ist da auch eine andere Darstellung ganz gut, nicht um zu sagen, Frauen sind auch schlecht, aber einfach um zu sagen, ja, zur Not wehren wir uns vielleicht auch.
Gut, und in dem Zusammenhang kann ich immer nur wieder meinen Lieblingssatz betonen, den ich so im Zuge von Gleichberechtigung und Feminismus immer wieder anwende, dass nämlich wir Gleichberechtigung oder Feminismus dann auch als wirklich umgesetzt und erreicht haben, wenn wir genauso viele unfähige Frauen in Führungspositionen haben wie unfähige Männer.
Exakt.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.